Wir wollen fortfahren mit unserer Serie durch das Lukas-Evangelium. Darum schlag gerne Gottes Wort mit mir auf zum Lukas-Evangelium, Kapitel 9. Das Evangelium nach Lukas, Kapitel 9. Wir studieren heute die Verse 37 bis 42. Lukas, Kapitel 9, ab Vers 37. Und hier heißt es in Gottes heiligem Wort. Und es geschah aber am folgenden Tag, als sie von dem Berg herabgestiegen waren, da kam ihm eine große Volksmenge entgegen. Und siehe, ein Mann aus der Volksmenge rief laut und sprach: Lehrer, ich bitte dich, blicke hin auf meinen Sohn, denn er ist mein einziger. Und siehe, ein Geist ergreift ihn, und plötzlich schreit er, und er zerrt ihn unter Schäumen, und kaum einmal lässt er von ihm ab, er reibt ihn auf. Und ich bat deine Jünger, dass sie ihn austreiben möchten, und sie konnten es nicht. Jesus aber antwortete und sprach: Ungläubiges und verkehrtes Geschlecht, bis wann soll ich bei euch sein und euch ertragen? Bring deinen Sohn her. Aber noch während er herbeikam, warf ihn der Dämon nieder und zerrte ihn zusammen. Jesus aber bedrohte den unreinen Geist und heilte den Jungen und gab ihn seinem Vater zurück. Amen. Amen. Lasst uns den Namen des Herrn anrufen im Gebet. O großer und herrlicher Herr Jesus, wir haben uns versammelt, um dich wieder zu bestaunen, um dich anzubeten, um dir die Ehre zu geben und heute insbesondere für deine unfassbare Geduld mit uns, deine Güte und deine Freundlichkeit, wie du uns erträgst und wie du uns deine Allmacht schenkst, wie du uns heilst und uns rettest. Du bist unser Meister, unser Herr und Erlöser, und so kommen wir zu deinen Füßen, um jetzt wieder von dir zu lernen. Und wir bitten dich, segne uns durch dein Wort des Lebens, damit du alle Ehre hast und wir dich mehr lieben, uns mehr an dir erfreuen und dir mehr die Ehre geben, wie du es verdienst. Herr Jesus, segne uns durch dein wunderbares Wort. Wir beten es in deinem Namen. Amen.
Amen.
Amen. Nehmt gerne Platz. Am letzten Tag des Herrn, am Sonntag, hörten wir von gewaltiger Herrlichkeit. Wir hörten davon, wie Christus auf dem Berg plötzlich sein Aussehen veränderte. Schlagartig strahlte sein Angesicht und seine Kleidung mit gewaltiger Leuchtkraft. Sein heiliges und herrliches Wesen strahlte hervor, blendender Lichtglanz, der heller war als die Sonne. Und die Jünger, ja, sie sahen in diesem Moment etwas, was ihnen bisher verborgen war, nämlich diese göttliche und himmlische Majestät des Herrn. Er erstrahlte als glorreicher König aller Könige in seiner Pracht. Und dazu erschienen auch noch, verherrlicht aus der Himmelswelt, Mose und Elia an seiner Seite. Und als wenn das nicht schon genug wäre, kommt plötzlich diese herrliche Gegenwart Gottes, des Vaters, legt sich als Herrlichkeitswolke auf sie und überschattet sie wie ein Zelt. Und aus dieser Wolke klingt diese Stimme: Dies ist mein Sohn, auf den hört. Alles dort auf dem Berg rief Herrlichkeit und alles gab dem Herrn Jesus die Ehre und alles erstrahlt in diesem himmlischen Glanz des ewigen Reiches Gottes, das nicht von dieser Welt ist, wo Christus erhaben ist und regiert als König der Herrlichkeit. Diesen Jüngern wurde ein Einblick geschenkt, eine Vorschau auf das Reich der Himmel, auf das Reich der Herrlichkeit. Und kein Wunder, dass der Apostel Petrus diesen wunderbaren Moment festhalten wollte. Er sagt: Es ist gut, dass wir hier sind. Ich will Hütten bauen. Wir haben hier den Himmel auf Erden und hier richten wir uns ein. Wir wollen diesen Moment für uns bewahren. Hier wollen wir bleiben. Was Petrus nicht verstanden hat, damit haben wir uns beschäftigt, ist, dass Christus damit er diese Herrlichkeit erleben darf eines Tages und bleiben darf im Hause des Herrn alle Zeit? Damit Mose und Elia und die Apostel und wir diese Herrlichkeit eines Tages tatsächlich ewig genießen werden, dafür musste der Herr Jesus herabgehen wieder vom Berg, um die Erlösung für uns zu erwerben, um zu sterben in Jerusalem, um alle Schriften zu erfüllen. Darüber sprachen ja Mose und Elia mit ihm, über sein Opfer, das er geben musste, eben damit wir und alle, die an ihn glauben, ewig in dieser Ewigkeit wohnen bleiben dürfen. Damit wir diese Herrlichkeit erlangen, muss Christus zunächst wieder herab vom Berg, die Herrlichkeit wieder verlassen, wie er einst die Herrlichkeit des Himmels verlassen hat, um den Weg der Schande und der Erniedrigung und des Leidens, ja des Sterbens zu gehen. Von größter Herrlichkeit wieder zur größten Schmach, wie wir lesen dann in Jesaja Kapitel 53, dieses prophetische Wort. Er hatte keine Gestalt und keine Pracht. Ist das der gleiche, von dem wir gehört haben, von dem Berg der Verklärung? Er hatte keine Pracht. Und als wir ihn sahen, da hatte er kein Aussehen, das, an dem wir Gefallen gefunden hätten. Nein, er war verachtet und von den Menschen verlassen. Ein Mann, der Schmerzen und mit Leiden vertraut, wie einer, von dem man das Angesicht verbirgt. Er war verachtet und wir haben ihn nicht geachtet. Jedoch, unsere Leiden, er hat sie getragen. Und unsere Schmerzen, er hat sie auf sich geladen. Wir aber, wir hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er war durchbohrt um unserer Vergehen willen, zerschlagen um unserer Sünde willen. Die Strafe lag auf ihn zu unserem Frieden. Und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Also, Christus verlässt die Herrlichkeit, um diesen Weg des Leidens zu gehen. Er ist der Größte, er ist der herrliche Held, der das größte Opfer bringt. Er kommt herab vom Berg, fest entschlossen, nach Jerusalem zu gehen, um sein Leben zu opfern. Nun, was begegnet ihm nun am Fuße des Berges? Was begegnet ihm hier gleich, nachdem er die Herrlichkeit verlässt? Und weißt du, größer könnte der Kontrast gar nicht sein. Es gibt ein Gemälde, das zu einer gewissen Zeit tatsächlich galt als das herrlichste Gemälde, das es auf Erden gibt. Dieses Gemälde trägt den Namen Transfiguration, Verklärung. In der Renaissance gab es diese drei großen Maler, Leonardo da Vinci, Raphael und Michelangelo. Und Raphael, der zeichnete dieses Bild, und zwar am Ende seines Lebens, als er starb. Und es gilt als sein herrlichstes Werk. Und er malt diese Verklärung des Herrn Jesus. Und interessant ist bei diesem Bild, ist, dass es im Grunde in zwei Teile aufgeteilt ist. Oben siehst du die Herrlichkeit und Schönheit und Pracht und unten ist es plötzlich ganz dunkel. Da ist Chaos, da sind die Jünger mit diesem besessenen Kind. Und Raphael hat also diesen Kontrast verstanden, den wir hier sehen in diesem Text. Er stellt es gegenüber. Oben auf dem Berg schreit alles Herrlichkeit. Unten im Tal, werden wir sehen, schreit alles Schrecklichkeit. Oben war es so himmlisch, so göttlich, so herrlich. Und unten alles plötzlich wieder so irdisch, so menschlich, ja dämonisch, teuflisch, sündig, hässlich, grässlich. Hier zeigt der Teufel seine hässliche Fratze. Oben Herrlichkeit und hier unten alles Schrecklichkeit. Und dennoch verlässt Christus diese Höhen der Herrlichkeit und steigt wieder herab in unser Elend, hinein in unsere Welt, in diese Sünde des Unglaubens. Er ist ein Retter, der sich in diese finstere Welt begibt, in unsere Schattenwelt des Todes, um uns herauszureißen aus der Finsternis und uns zu versetzen in sein herrliches Reich des Lichts. Schauen wir, was Christus begegnet am Fuße des Berges, Vers 37. Und es geschah aber am folgenden Tag, als sie von dem Berg herabgestiegen waren, da kam ihnen eine große Volksmenge entgegen. So Christus macht sich auf und sogleich begegnet er wieder den Menschen. Der König der Herrlichkeit, er kommt als Diener, um sich der Not des Volkes anzunehmen. Und es ist eine große Volksmenge und es gibt große Not und großes Elend. Und einer in dieser Menschenmenge hat besonders große Not. Vers 38. Und siehe, ein Mann aus der Volksmenge rief laut und sprach: Lehrer, ich bitte dich, blick hin auf meinen Sohn, denn er ist mein Einziger. Und siehe, ein Geist ergreift ihn, und plötzlich schreit er, und er zerrt ihn unter Schäumen, und kaum einmal lässt er von ihm ab, und er reibt ihn auf. Kannst du verstehen, warum dieser Mann lauter schreit als alle anderen im Volk? Warum man ihn unter der großen Volksmenge hört? Ich weiß nicht, ob wir uns das vorstellen können, was das bedeutet für ihn und für seine Frau. Also allein dieser Gedanke, dass ein Geist, ein Dämon, ein gefallener Engel seinen einzigen Sohn ergriffen hat, und täglich zu sehen, dass der Sohn heftigst leidet, gequält wird Tag für Tag, sodass er ständig aufschreit und der Geist ihn zerrt und er anfängt wie tollwütig zu schäumen und kaum einmal lässt er von ihm ab. Und der Vater ist einfach machtlos, denn was soll er ausrichten gegen einen unsichtbaren Gegner, gegen den er nicht kämpfen kann? Dieses körperlose Geistwesen bemächtigt sich seines Kindes und der Vater kann nichts tun. Und er ahnt, dass sein Junge das nicht mehr lange aushalten wird. Er sagt, er reibt ihn auf und ihm sind seine Hände gebunden. Und überleg dir, was das praktisch bedeutet jetzt so für die Eltern mit so einem besessenen Kind. Die ganze Zeit Lärm im Haus. Ständig Geschrei, immer wieder. Plötzlich mitten in der Nacht. Keine Ruhe. Keine Stille. Niemals ein ruhiger Tag. Immer Geschrei. Immer wieder wirft sich der Junge hin. Keine freie Minute. Denn sie müssen ständig ihre Augen auf ihn gerichtet haben, denn dass er sich nichts antut. Dass nichts noch Schlimmeres passiert. Er ist ständig in Lebensgefahr. Ständig müssen sie auf ihn achten. Kannst du dir vorstellen, wie das ist? Einige von uns haben Probleme damit, dass ihre Kinder nicht so ruhig sind, wie sie sein sollten. Und in der Nacht viel schreien. Aber glaubt ihr, das ist damit zu vergleichen, was wir hier lesen? Und dann der Gedanke, dass der einzige Sohn, dass er besessen ist und er nicht sein Leben leben kann, sondern wahrscheinlich sterben wird. Allein schon wegen den Gedanken, dass einem der eigene Sohn lieb und teuer und wertvoll ist und man ihn nicht verlieren will, ist er auch noch der einzige Sohn. Das heißt, an diesem einen Sohn hängt die ganze Geschichte der Familie. Er ist der einzige Erbe. Für einen Juden ist das schrecklich. Es ist unfassbar. Die Geschichte der Familie und das Erbteil, das Land, das man hat, das einem zugeteilt wurde, alles, man verliert es. Man hat keinen Nachkommen. Er ist der Einzige. Und aus den Parallelstellen erfahren wir dann noch mehr über diesen Sohn. Es ist wichtig, und in Gottes Vorsehung haben wir heute tatsächlich auch einen Paralleltext gelesen in Matthäus. Uns hilft es, wenn wir diese Texte parallel lesen, um ein vollständigeres Bild der Situation zu erhalten. Und in Markus 9 erfahren wir noch Folgendes über diesen Jungen. Da ist es ab Vers 21, und er fragte seinen Vater, der Herr Jesus fragt seinen Vater, wie lange ist es her, dass ihm dies geschehen ist? Und er aber sagte, von Kindheit an. Wir wissen nicht, wie alt dieser Junge war, aber das geht schon lange, ihr Lieben. Und oft, hör mal, und oft hat er ihn bald, also der Dämon, ihn bald ins Feuer und bald ins Wasser geworfen. Wozu? Um ihn umzubringen. Also der Dämon will ihn umbringen. Bisher ist es ihm nicht gelungen. Der Vater muss also immer wieder zuschauen, wie eine unsichtbare Macht den Sohn umbringen will. Jeder Tag versuchter Mord vor seinen Augen. Können wir uns das vorstellen, was das bedeutet? Wir erfahren auch noch in Markus, dass der Junge taub und stumm war durch den Dämon. Das heißt, der Vater war nicht mehr in der Lage, irgendwie ein vernünftiges Gespräch mit seinem Sohn zu führen. Sondern er sieht einfach nur die Auswirkungen, Tag ein, Tag aus. Kein Wunder, dass er laut rief, lauter als alle in dieser Volksmenge. Verzweifelt kommt er zu Christus und ruft, schau bitte meinen Sohn an, schau ihn dir an. Er weiß weder ein noch aus. An dieser Stelle ein kleiner Exkurs, ihr Lieben. Hast du dich eigentlich jemals gefragt, wie das eigentlich sein kann im heiligen, gelobten Land Israel? Warum wir ständig hören von Dämonen, ständig hören von Besessenen? Was ist denn da los? Wie kann das denn sein? Ist das nicht das Volk Gottes? Ist das nicht Israel? Ist das nicht das gelobte Land? Wie kann das überhaupt sein? Nun, es liegt daran, dass Israel sich wie Christus es hier später dann sagen wird, sich als ungläubiges und verkehrtes Geschlecht erwiesen hat, dass sie sich eingelassen haben mit Dämonen. Wir lesen das an vielen Stellen, zum Beispiel im Psalm 106. Da heißt es ab Vers 34, sie vertilgten die Völker nicht, die der Herr ihnen genannt hatte. Nein, sie vermischten sich mit den Nationen und lernten ihre Werke. Sie dienten ihren Götzen, die ihnen zum Fallstrick wurden. Und jetzt hör mal. Und sie opferten ihre Söhne und ihre Töchter den Dämonen und vergossen unschuldiges Blut, das Blut ihrer Töchter und Söhne, die sie den Götzen Kanaans opferten. So wurde das Land durch die Blutschuld entweiht. Was haben sie getan? Sie haben sich eingelassen auf Dämonen, sie zu verehren, Götzen. Sie öffnen ihnen Tür und Tore. Und wozu treiben die Dämonen, die finsteren Mächte, wenn man sich mit ihnen einlässt? Wenn man sich abwendet von dem, der das Licht ist, der lebendige Gott. Sie treiben einen in den absoluten Wahnsinn. So, dass die Israeliten ihre eigenen Kinder dem Moloch im Feuer opferten. Jetzt verstehen wir, was der Dämon hier vorhat. Er wirft das Kind ins Feuer. Er wirft es ins Wasser. Es ist dieser Geist. Es ist dieser dämonische Einfluss, der, wenn diese Dämonen einwirken auf die Gesellschaft, wozu führt, zu diesem teuflischen Wahnsinn, selbst die eigenen Kinder zu töten. Was wir in unserer heutigen Gesellschaft sehen in der Abtreibung. Du sagst ja, welchen Götzen wird denn da geopfert? Ja, dem Götzen eines bequemen Lebens. Dem Götzen, dass das eigene Leben das Allerwichtigste ist. Und es bedeutet, dass jemand anderes stirbt, solange ich ein bequemes Leben habe und meine Karriere oder meine Planung in meinem Leben nicht durcheinander gerät, dann ist es so. Mein Körper, meine Freiheit, ach so. Wisst ihr, was das ist? Dämonisches Denken. Nichts anderes. Dämonisches, teuflisches Denken. So. Das ist, was Sünde verursacht. Schrecken, Knechtschaft und Finsternis, Mord und Tod. Und diesen Weg wollten die Israeliten gehen. Indem sie sich als ungläubiges und verkehrtes Geschlecht offenbart haben, die nicht wahre Buße tun. Denkt einmal an Mose. Mose, der auf dem Berg war, in der Herrlichkeit Gottes und die 10 Gebote empfängt, Exodus 32, dann von diesem Berg herabkommt, so wie Christus. In der Herrlichkeit war und jetzt vom Berg herabkommt. Und wie findet er das Volk vor? Ungläubig. Im Götzendienst verstrickt. In seinem Zorn zerschmettert Mose die Gesetzestafeln. Und was findet Christus vor am Fuße des Berges? Etwas, was auch für ihn geradezu unerträglich ist. Unerträglich. Kennst du das? Ich meine, heute ist so ein Tag. Wenn du in einem schönen, kühlen Gebäude bist und es sehr angenehm und kaum setzt du einen Fuß vor die Tür, erschlägt dich die Hitze fast und es ist unerträglich schwül und warm. Ja? Christus kommt von diesem Berg der Herrlichkeit herab und ihm schlägt etwas entgegen, was kaum auszuhalten ist. Und zwar eine regelrechte Welle des Unglaubens. Das sehen wir jetzt. Eine Welle des Unglaubens. Lass uns nochmal Verse 40 bis 41 lesen. Und der Vater sagt, und ich bat deine Jünger, dass sie ihn austreiben möchten, und sie konnten es nicht. Jesus aber antwortet und sprach, ungläubiges und verkehrtes Geschlecht, bis wann soll ich bei euch sein und euch ertragen? Was hat den Herrn Jesus hier so verärgert? Was ist für ihn so unerträglich? Ihr Unglaube und ihr verkehrtes Herz. Was war denn geschehen? Nun, als Christus mit den drei Aposteln noch oben auf dem Berg war, kam also dieser Mann, seinem Sohn, zu den übrigen Jüngern und bat diese doch, den Dämon auszutreiben. Und wir erfahren hier, sie konnten es nicht. Der Dämon wich nicht. Und der Evangelist Markus informiert uns in Markus 9, was dadurch ausgelöst wurde. Weil sie den Dämon nicht austreiben konnten, kamen die Schriftgelehrten herbei und es kam zu einem großen Streit. Die Schriftgelehrten stritten mit den Jüngern nach dem Motto, seht ihr, ihr richtet nichts aus. Gott ist also nicht mit euch. Ihr seid Betrüger. Unglaube also von den Schriftgelehrten. Christus kommt herab Und was er findet, ist ein Streit entstanden durch Unglauben. Aber da war auch Unglaube auf Seiten der Jünger. In Markus 9 lesen wir, und als er in ein Haus gegangen war, fragten ihn seine Jünger allein, warum haben wir ihn nicht austreiben können? Und er sprach zu ihnen, diese Art kann durch nichts ausfahren als durch Gebet. Also, was hat ihnen gefehlt in diesem Moment? Was haben sie nicht getan in diesem Moment? Anscheinend haben sie nicht den Herrn gesucht im Gebet, im Glauben, im Vertrauen, dass er etwas tun wird zur Ehre seines Namens. Das ist dieser restliche Unglaube, der immer noch in den Jüngern wohnte. Christus hatte ihnen doch die Macht gegeben. Wir haben das gelesen am Anfang des Kapitels 9. Da heißt es, Kapitel 9, Vers 1, als er aber die 12 zusammengerufen hatte, gab er ihnen Kraft und Vollmacht über alle Dämonen und zur Heilung von Krankheiten. Aber anscheinend in diesem Moment glaubten sie nicht genug. Ihr Glaube war in diesem Moment viel zu klein und ihr Unglaube war viel zu groß. Und so, was haben wir gelesen in Matthäus Kapitel 17? Da heißt es, da traten die Jünger für sich allein zu Jesus und sprachen, warum haben wir ihn nicht austreiben können? Und was sagt Jesus? Wegen eures Kleinglaubens. Denn wahrlich, ich sage euch, wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn, so werdet ihr zu diesem Berg sagen, hebe dich weg von hier dorthin. Und er wird sich hinwegheben und nichts wird euch unmöglich sein. Kleinglaube. Weder haben sie ihn im Glauben gesucht, im Gebet, noch hatten sie diesen Glauben, dass Gott das tun wird an ihm. Kleinglaube. Es ist unmöglich. Der Fall ist zu schwer. Dieser Junge, dieses Kind ist schon viel zu lange vielleicht geplagt. Vielleicht haben es schon viele versucht. Niemand konnte irgendwas tun. Also, was sollen wir jetzt ausrichten? Sie konnten es nicht, denn sie waren kleingläubig. Eine Welle des Unglaubens kommt Christus entgegen. Setzt er seinen ersten Fuß in das Tal vom Berg. Ja, und dann war da noch der Vater selbst mit seinem Sohn. Auch er hatte mit Unglauben zu kämpfen. Wir lesen das in Markus Kapitel 9. Er sagt dann zu Christus, aber wenn du etwas kannst, wenn du etwas kannst, so habe Erbarmen mit uns und hilf uns. Wenn du etwas kannst? Christus fragt nochmal nach und sagt, wenn du etwas kannst, hast du das gerade wirklich gesagt? Dem Glaubenden ist alles möglich. Und sogleich schrie der Vater des Kindes und sagte, ich glaube, hilf meinem Unglauben, hilf mir. Ich weiß, dass so viel Unglaube in mir wohnt, auch in dieser Situation. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Verstehst du, in was für eine Atmosphäre Christus hier nach der Herrlichkeit hinabsteigen muss? Eine Atmosphäre des Unglaubens. Kein Wunder, dass Christus hier spricht, Ungläubiges und verkehrtes Geschlecht, bis wann soll ich bei euch sein und euch ertragen? Es ist unerträglich. Nicht bloß die Schriftgelehrten, nicht bloß die Jünger und der Vater und sein Sohn, das ganze Geschlecht Israels. Seit jeher, typisch, von Anfang an. Christus hat sie begleitet, von Anbeginn an. Schon mit Abraham und durch die Wüste und alle Zeit ist er mit ihnen gegangen. Und sie haben sich nur als ungläubig die ganze Zeit erwiesen. Wie lange noch soll er sie ertragen? Ihr Lieben, das ist eine Anspielung auf Worte von Mose in diesem Moselied, das wir doch gerade erst gelesen hatten in unserer Lesung am Morgen, was doch alle Israeliten auswendig lernen sollten. Da ist es in 5. Mose 32, der Fels, vollkommen ist sein Tun, denn alle seine Wege sind recht. Ein Gott der Treue, ohne Trug, gerecht und gerade ist er. Mit anderen Worten, er ist vertrauenswürdig. Da gibt es nichts zum Zweifeln, nichts zum Hadern. Er ist vollkommen gut. Aber es versündigte sich gegen ihn eine verkehrte und verdrehte Generation. Sie reizten ihn zur Eifersucht, durch fremde Götter, durch Gräuel kränkten sie ihn. Sie opferten den Dämonen, die nicht Gott sind, Göttern, die sie nicht kannten, Neuen, die erst vor kurzem aufgekommen waren, die eure Väter nicht verehrten. Den Felsen, der euch gezeugt, täuschtest du und vergaßest den Gott, der dich geboren. Und der Herr saß und verwarf sie aus Unwillen über seine Söhne und seine Töchter. Und er sprach, ich will mein Angesicht vor ihnen verbergen, will sehen, was ihr Ende ist, denn eine Generation voller Verkehrtheit sind sie, Kinder, in denen keine Treue ist. Wie haben sie den Herrn gereizt durch ihren Unglauben, durch all ihr Misstrauen. Und daran hatte sich nichts geändert bis zu den Tagen Jesu Christi. Selbst als der Sohn erschienen ist. Jesus antwortet und sprach, ungläubiges und verkehrtes Geschlecht. Und dann sagt er, bis wann soll ich bei euch sein und euch ertragen? Das erinnert uns an die Worte des Herrn selbst in 4. Mose 14. Da erschien die Herrlichkeit des Herrn an dem Zelt der Begegnung allen Söhnen Israels. Und der Herr sprach zu Mose, wie lange will mich dieses Volk verachten? Und wie lange wollen sie mir nicht glauben bei all den Zeichen, die ich in ihrer Mitte getan habe? Ich will es mit der Pest schlagen und es austilgen. Wie lange soll Gott das noch ertragen? So ein Verhalten. Tatsächlich erfahren wir in der Schrift, dass es eine große Last war für den Herrn, dieses Volk zu erdulden. Wir finden sogar diese scharfen Worte im Psalm 95, Vers 10. Da sagt der Herr über die Zeit der Wüstenwanderung, hör mal genau hin, 40 Jahre empfand ich Ekel vor diesem Geschlecht. 40 Jahre lang haben sie mich angeekelt. Ein Volk mit irrendem Herzen sind sie und sie haben meine Wege nicht erkannt. 40 Jahre lang ekelte es mich, ihren Unglauben und ihr Misstrauen und ihr irrendes Herz zu sehen. Unerträglich. Und auch Christus musste es ertragen. Es war kaum auszuhalten für ihn. Denn die Schrift sagt in Hebräer Kapitel 11, Vers 6, ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm wohlzugefallen. Gott hat kein Wohlgefallen an denen, die ihm nicht glauben, die ihm nicht vertrauen, denn es ist eine Beleidigung für seinen heiligen Namen. Er ist treu und hat niemals jemanden enttäuscht und dennoch glauben wir ihm nicht. Wie es heißt im Psalm 78, der Herr, er wurde zornig und Feuer entzündete sich gegen Jakob und auch Zorn stieg auf gegen Israel, weil sie Gott nicht glaubten und nicht vertrauten auf seine Hilfe. Seine Hilfe. Gott hasst es. Es ist ihm unerträglich, wenn es Zweifel gibt in uns, Misstrauen. Es ist eine Beleidigung, es ist die hässlichste Sünde überhaupt, diesen Gott in Zweifel zu stellen. Ihm nicht zu vertrauen. Und ich weiß nicht, ob wir uns wirklich vorstellen können, wie unerträglich das für den Herrn Jesus war, diese Zeit. Wir denken häufig gar nicht so sehr darüber nach, der Herr der Herrlichkeit, er kommt herab und muss sich unter dieses Volk mischen. Und er sieht doch alles, all ihre Sünden und ihren Unglauben, die Verkehrtheit ihres Wesens, all die bösen Gedanken, all ihr Kleinglaube, die Verkehrtheit und alles, was daraus sich ergibt. Der Apostel Petrus, er schreibt in 2. Petrus Kapitel 2 von Lot, der ein Gerechter war und er lebte unter den Leuten von Sodom und Gomorra. Und weißt du, was Petrus schreibt? Er sagt, Tag für Tag wurde dieser Lot, wurde seine Seele gequält. Er litt schwer unter dem Wandel der Gottlosen. Und weißt du was, Lot war selber ein Sünder. Und er, für ihn schon war es unerträglich, das Tag für Tag zu sehen, seine Seele wurde gequält. Wie viel mehr jetzt der vollkommene Sohn Gottes, der schon in alle Ewigkeit in der Herrlichkeit war und jetzt herabkommen muss in unsere Welt. Es ist unerträglich. Und nicht nur die ungläubigen Pharisäer und das ungläubige Volk, sondern auch seine Jünger. Immer wieder sehen wir, dass wie so eine heilige Frustration in Christus aufkommt. Ein Klagen, kein sündiges Murren, sondern es ist wahrhaft eine Qual für seine Seele. Wir sprechen immer von den Leiden Jesu Christi am Kreuz, wie er sein Leben hingab. Weißt du was? Sein gesamtes Leben war eine Qual, unter uns wohnen zu müssen. Das alles erdulden und ertragen zu müssen. Mit diesem heiligen, vollkommenen Wesen, denn er ist Licht und es ist gar keine Finsternis in ihm. Und das gesamte Kapitel 9 zeigt uns auch dieses Unverständnis der Jünger. Hier haben sie nicht im Glauben gebetet und haben nicht den Dämon ausgetrieben. Und dann erzählt er ihnen von seinem Leiden. Und dann heißt es hier, sie verstanden nichts. Und dann, was kommt dann auf in ihren Herzen? Der Gedanke darüber, wer wohl der Größte unter ihnen sei. Und dann wollen sie Feuer vom Himmel rufen und ein Dorf auslöschen. Und Christus tadelt sie. Und später wird einer ihn verraten, ein anderer ihn verleugnen und sie alle ihn verlassen. Und am Kreuz wird er alleine hängen. Und dann steht er von den Toten auf. Und selbst das zweifeln sie an. Und er muss Thomas sagen, sei nicht ungläubig, sei gläubig. Und nach der Auferstehung erklärt er ihnen alles noch einmal und sprach die Unverständigen und im Herzen zu träge, an alles zu glauben, was die Propheten sagen. Unglaube, es ist ihm ein Ärgernis. Und verstehe, wie heilig und gerecht der Herr ist. Wie es heißt in Hiob, Kapitel 4, sollte ein Mensch gerechter sein als Gott oder ein Mann reiner als sein Schöpfer? Siehe, selbst seinen Knechten vertraut er nicht und seinen Engeln legt er Irrtum zur Last. Wie viel mehr denen, die in Lehmhäusern wohnen, wir Menschen. Oder in Hiob 25, wie könnte ein Mensch gerecht sein vor Gott und wie könnte rein dastehen, einer von einer Frau geborener? Siehe, selbst der Mond scheint nicht hell und die Sterne sind nicht rein in seinen Augen, geschweige denn der Mensch die Made und das Menschenkind der Wurm. Ich weiß nicht, ob wir uns vorstellen können, wie unerträglich das für den Herrn war, in unserer Mitte zu sein. Und dennoch, liebt er seine Jünger so sehr, dass er die Herrlichkeit seines Vaters verlassen hat, um zu uns zu kommen und uns zu ertragen, um uns zu dulden. Ja, nicht nur um uns zu ertragen, sondern um alle unsere Sündenschuld zu tragen und ans Kreuz zu bringen. Verstehst du, wie gewaltig groß seine Geduld und Freundlichkeit und Liebe ist? Vers 41. Jesus aber antwortete und sprach, Ungläubiges und verkehrtes Geschlecht, bis wann soll ich bei euch sein und euch ertragen? Bring deinen Sohn her, bring ihn zu mir. Aber noch während er herbeikam, warf ihn der Dämon nieder und zerrte ihn zusammen. Jesus aber bedrohte den unreinen Geist und heilte den Jungen und gab ihn seinem Vater zurück. Christus bedrohte diesen unreinen Geist. Christus ist bedrohlich für diesen Geist. Er fürchtet sich, wo alle Menschen machtlos sind, gegen ein körperloses Geistwesen. Christus spricht ein Wort und es ist genug. Auf womit der Dämon wohl nicht gerechnet hat, als er den einzigen Sohn dieses Mannes ergriff, ist, dass der einzige Sohn Gottes herabsteigen wird von diesem Berg, um ihn auszutreiben. Wie es heißt in 1. Johannes 3, Vers 8, hierzu ist der Sohn Gottes geoffenbart worden, damit er die Werke des Teufels vernichte. Vernichte. Christus ist herabgekommen aus der Herrlichkeit, um uns Menschen aus der Finsternis zu befreien. Und er gibt diesen Sohn seinen Vater zurück und rettet sein Leben. All das vermag er nur zu tun, weil der Vater im Himmel seinen Sohn in den Tod gibt. Christus sein Leben geben wird. Für all den Unglauben und die Verkehrtheit auch seiner Jünger, für all ihr Versagen, er bezahlt für alles. Er lässt sich packen, ergreifen, ans Kreuz nageln. Er hat alles getragen, all unsere Sündenlast. Und nun denk einmal über dich persönlich nach, nachdem du das jetzt gehört hast. Meinst du und meinst du ich? Wir sind erträglicher als die Juden damals und als die Jünger? Meinst du? Sind wir nicht häufig ganz genauso verkehrt und ungläubig in unseren Herzen? Vielleicht bist du gar nicht gläubig. Vielleicht bist du gar nicht gläubig. Dann lass mich dir sagen, dass Gott keinen Gefallen hat an dir. Dass der Zorn Gottes auf dir ruht, das sagt die Heilige Schrift. Und darum musst du umkehren von ganzem Herzen. Wie es heißt in Apostelgeschichte Kapitel 4, wo Petrus sagt, tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden. Lasst euch retten aus diesem verkehrten Geschlecht. Denn weißt du, das ganze Geschlecht Adams ist verkehrt. Und er wird sie nicht ewig ertragen, sondern er hat einen Tag festgesetzt, an dem er den Erdkreis richten wird. Und wenn du ungläubig bist, dann wirst du nicht eingehen in die ewige Herrlichkeit, sondern in die ewige Verdammnis. Darum kehre um und glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du und dein Haus gerettet werden. Heute, wenn du seine Stimme hörst, verhärte dein Herz nicht, sondern glaube, vertraue diesem Christus, dass er auch dein Retter und Erlöser ist, und ruf seinen Namen im Gebet gläubig an. Aber auch uns Gläubigen, sag du, weißt du nicht selbst von deiner eigenen Seele, wie viel Kleinglauben und Unglaube noch in dir wohnt? Wie viel Verkehrtheit in deinem eigenen Herz noch da ist? Und meinst du bist einfach zu ertragen? Und meinst du, deine Sünde war einfach zu tragen am Kreuz? Wie oft bist du schwer vom Begriff? Wie oft handelst du nicht im Glauben, gehst nicht im Vertrauen zum Herrn, sondern lebst einfach aus deiner eigenen Kraft, ohne den Herrn angerufen zu haben im Gebet, und wunderst dich dann, dass die Dinge nicht gelingen, dass du vieles nicht schaffst und dass du nichts hast als Streit und Probleme und Enttäuschungen und eigenes Versagen bei dir? Sind wir nicht ganz genauso wie diese Jünger? So häufig. Ist es nicht so? Oh, ihr Kleingläubigen. Hat Christus nicht gesagt in Johannes 15, Vers 15, dass wir getrennt von ihm nichts tun können? Und trotzdem machen wir täglich alles ohne ihn gefühlt? Und rufen seinen Namen nicht an, wie wir es hätten tun sollen? Und wundern uns dann, dass wir es nicht tun konnten, dass wir es nicht vollbringen konnten, sondern dass wir versagt haben? Wir bringen rein gar nichts alleine zustande. Und ja, die Apostel, die hatten Vollmacht über die Dämonen, aber wenn sie nicht in diesem Moment im Glauben den Herrn anrufen, dann werden sie versagen. Die größten Helden Gottes haben völlig versagt, wenn sie auf sich selbst gestellt waren. Wie Simson, du schneidest ihm seine Haare ab und er ist schwach wie jeder andere Mann. Nimm dem Gläubigen das Gebet und sie haben rein gar nichts mehr an Kraft. Und sie versagen kläglich, verstehst du? Wir sind vollkommen abhängig von diesem Herrn. Jemand hat einmal zu Recht gesagt, mit ihm können wir alle Dinge tun, ohne ihn können wir überhaupt nichts tun. Mit ihm können wir die größten Versuchungen überwinden, ohne ihn können die geringsten Versuchungen uns überwinden. Ist es nicht so? Woher kommen denn so viele Kämpfe und Probleme und Versagen in unserem Leben? Nicht daher, dass wir so wenig Glauben haben, ihn zu suchen und auf seine Kraft zu vertrauen, auf seine Hilfe? Was muss er nicht bei uns allen ertragen und erdulden? Aber wenn du das weißt und wenn du auf dein eigenes Herz schaust und jetzt bekennst und überführt bist, dass du häufig so einen Kleinglauben hast und ihm solch eine Unehre bereitest, dann wende deinen Blick nun von dir ab. Denn für einen Blick auf dich wende 1000 auf Christus und schau mal. Er ist dennoch da. Er kommt von diesem Berg, um dir zu begegnen und dir zu helfen. So oft hast du versagt und er ist da und er ist treu, dir aufzuhelfen, dir neue Kraft zu geben, dir neue Gnade zu geben. Ist das nicht all dein Versagen, ist das nicht Grund, mehr seine Herrlichkeit zu sehen, größere Dankbarkeit zu haben, ihn mehr anzubeten, ihm mehr zu danken, ihn mehr zu loben dafür, dass er so freundlich ist und es mit dir aushält und dich erträgt, ja dich trägt durch alles hindurch? Wie viel Schuld hat er dir vergeben? Wie oft hat er dir aufgeholfen? Heißt es nicht, er stützt alle Fallenden, er richtet auf alle Niedergebeugten? Ist das nicht der Fall in deinem Leben? Willst du ihm nicht dafür die Ehre geben und nicht nur für dein eigenes Leben? Denk einmal an deine Kinder. Flehst du wie dieser Mann hier für deine Kinder, wenn du welche hast? Nun, du magst vielleicht sein, du magst sagen, aber mein Kind ist nicht besessen. Ja, aber wenn auch deine Kinder nicht erlöst werden von dem Herrn Jesus Christus, dann stehen sie unter der Herrschaft Satans und werden in sein ewiges Schicksal eingehen. Darum ist die Frage, rufst du von ganzem Herzen zu dem Herrn, zu Christus und sagst, bitte blicke auf mein Kind. Ist das dein Rufen? Ist das dein Gebet? Schau, Herr Jesus, auf mein Kind. Ein Blick deines Erbarmens ist genug. Erlöse mein Kind. dass der Herr Jesus dir dein Kind erlöst gibt. Weißt du, dieser König der Herrlichkeit, wir sehen es hier, er kommt vom Berg herab und es gibt so eine große Volksmenge und er schenkt diesem einen Kind seine Aufmerksamkeit. Dieser König des Himmels und der Erde, er schenkt einem Kind seine Aufmerksamkeit. Meinst du nicht, er vermag einen gnädigen Blick auch auf dein Kind zu werfen? Wir sehen hier übrigens, der Satan wartet nicht, bis jemand alt genug ist. Er wirkt schon an den Allerkleinsten, ihn zu schaden. Ja, dann vermag auch der Herr die Allerkleinsten zu retten. Wenn junge Herzen vom Satan erfüllt werden können, können sie nicht auch von dem Heiligen Geist erfüllt werden und erlöst werden? Flehe doch um die Rettung deiner Kinder. Doch euch Kindern, frage ich, auf welcher Seite steht ihr? Ist Jesus Christus euer König? Ruft ihn an und bittet ihn, dass er euch eure Schuld vergibt und euch erlöst. Denn sehen wir hier, was für eine schreckliche Lage sich dieses kleine Kind befindet. Und wir wissen nicht genau, wie alt er ist, aber schon von klein auf an wurde er so geplagt. Darum, liebes Kind, suche den Herrn Jesus. Und mein nicht, du musst warten, bis du alt bist und erwachsen bist. Komm doch heute und rufe seinen Namen an, dass er dich rettet und dich beschützt vor allem Bösen. Und hier noch eine letzte und wichtige Lektion. Verstehst du, dass auch du nicht dazu berufen bist, die Hütten zu bauen in der Herrlichkeit, sondern dass du mit dem Herrn Jesus herabgehen musst von diesem Berg, dass diese Zeit noch nicht gekommen ist, wo wir jetzt einfach nur Herrlichkeit haben, sondern dass wir herabgehen müssen? Am allerliebsten wollen wir einfach Ruhe haben und wollen Probleme irgendwie entfliehen. Und manchmal fühlt man sich ja Sonntag so, ich weiß. Am Sonntag ist alles so herrlich, friedlich und man ist irgendwie so auf geistlichen Höhen. Man hatte so geistlichen Austausch, man wurde ermutigt und man fühlt sich herrlich. Und dann kommt der Montag und man muss in dieses tiefe Tal hinabsteigen, in den Alltag. Und für manche von euch ist dieser Alltag fast unerträglich. Manche von euch müssen heftige Situationen aushalten. Und ihr könntet nur frustriert sein durch so manche Umstände und auch durch so manche Menschen, die euch plagen, die ihr kaum noch aushalten könnt. Ein Chaos von Herausforderungen, ein Chaos, das dir viel zu groß sein kann. Und du fragst dich, wie lange noch? Wie lange soll ich das noch aushalten? Diese Situation, diese Menschen. Verstehst du, dass du nicht alleine gehst? Auch jetzt von diesem Berg der Verklärung, von dem Sonntag? Herab wieder in den Alltag, wo du vielleicht mit Ungläubigen, die ganze Zeit streiten gegen den Herrn Jesus, wie die Pharisäer es taten, die Schriftgelehrten gegen die Jünger, und du kommst zurück und hast wieder sowas, nach so viel Ermutigung, so viel Ärger, verstehst du, dass du nicht alleine gehst? Dass der Herr Jesus Christus den Weg vorausgegangen ist? Dass er diesen Weg der Erniedrigung schon gegangen ist? Und dass er dir beisteht? Manche fühlen sich wie Lot, als ob jeden Tag deine Seele gequält wird. Aber der Herr Jesus ist mit dir. Er hat alles schon für dich ertragen. Auch deine Schuld, er hat dafür bezahlt. Und er wird bei dir sein. Und weißt du was? Er wird dich bis ans Ende hindurchtragen, durch alles Leiden hindurch, bis du ankommst, in alle Ewigkeit, in Gottes Herrlichkeit, eingehst in das Königreich der Himmel. Und darum, geh mutig in die neue Woche. Im Glauben und nicht im Unglauben, im großen Glauben und nicht im kleinen Glauben. Denn er ist mit dir, dir beizustehen, in welche Lage du auch immer geraten mögest. Er vermag alles. Du magst konfrontiert sein mit Situationen, wo du sagst, ich kann es nicht. Aber du bist nicht alleine. Er ist bei dir. Rufe seinen Namen an und er wird sich als wunderbar herrlich erweisen in deinem Leben. Denn dazu ist er erschienen. Er ist aus der Herrlichkeit gekommen, um dich aus aller Finsternis zu reißen, um dich zu bringen in sein ewiges Reich, damit du da bist, wo er ist, damit du seine Herrlichkeit in alle Ewigkeit siehst und er wird dich sicher hindurchtragen. Gepriesen sei unser wunderbarer Retter, der Herr Jesus Christus, dem die Herrlichkeit sei, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.